Lieber Stefan, ich danke dir, dass du mir die Gelegenheit geboten hast, dass du mich gefragt hast, über dieses Thema und noch einige andere Punkte zu sprechen. Und ich habe das sehr gerne angenommen und möchte euch heute mit meinem Zugang als Wissenschaftler, möchte euch daran teilhaben lassen, wie ich an so Fragestellungen herangehe, warum ich bin Wissenschaftler. Meine wissenschaftliche Welt ist die Chemie und Medizin und Pharmazie. Und ich bin da bin Gutachter, Sachverständiger und sehe aus diesem Hintergrund heraus mit großem Bedauern, wie unwissenschaftlich Bibellese in der Regel erfolgt. Ich werde euch im Laufe dieses Beitrages vielleicht zeigen können, was ich damit meine. Und ich suche seit Jahren verzweifelt, akribisch nach Methoden, wie man die Bibel sachlicher oder das richtige Wort wäre angemessen studieren kann und nicht nur lesen. Das, was ich euch heute präsentiere, ist das Ergebnis einer Recherche. Ich habe in der Accordance Bibeldatenbank recherchiert, verwende vorwiegend die Elberfelder Studienbibel mit den lexikalischen Sprachschlüsseln, um zu verstehen, was die Begriffe im Hebräischen und Griechischen bedeuten. Lese auch in der Reihe die Studienbibel nach, verwende den David Stern, das jüdische Neue Testament mit seinem Kommentar und die Wuppertaler Studienbibel. Ich habe auch im Jerusalemer Bibellexikon nachgeschlagen, im Neuen Rienecker Lexikon zur Bibel und habe bei Langenberg der biblischen Begriffskonkordanz sehr viele interessante Sichtweisen gefunden, habe eine 7-Tage-Woche intensiv an diesen Themen recherchiert, weil ja eine enorme Datenfülle da ist. Und mein Weg ist, ich schaue zuerst, dass ich möglichst alle Daten sammle, aufbreite und dann nach Mustern, nach Themen ordne, um dann Muster zu erkennen in dieser Datenfülle. Das, was zum Kontext passt. Also nicht einfach eine Lieblingsstelle nehmen oder zwei oder drei Lieblingsstellen, sondern ich versuche, unvoreingenommen an die Bibel heranzugehen und dann zu schauen, was ist da und was sagt uns das. Und ich muss aber bedauern, ich kann euch mit diesem Beitrag nicht die Wahrheit bringen, sondern ich kann euch nur Ausschnitte, Aspekte aus der Wahrheit zeigen, die sich mir mit dieser Recherche erschlossen haben. Und manche meiner Worte werden euch provozieren, vielleicht sogar erzürnen und aus der gemütlichen Ruhe bringen. Erzürnen möchte ich euch nicht, aber aus der Ruhe bringen schon, damit ihr vielleicht mit neuen, offenen Augen auf die Bibel schaut und euch auch dieser großen Schwierigkeiten gewahrt werdet, die Bibellesen mit sich bringen kann. Nämlich wenn schriftliche Unschärfen, Übersetzungsschwierigkeiten da sind, wo man dann überhaupt nicht weiß, was soll man jetzt tun. Und nur wenn man sich dieser Unsicherheiten auch der Bibel und dieser Übersetzungsschwierigkeiten bewusst ist, dann kann man nach Lösungen suchen, wie man damit umgeht. Das müssen wir ja lösen, sonst hat ja Bibellese ist es sonst nur mein reines Privatvergnügen. Und ich hoffe, ich weiß nicht, ob euch meine Vorschläge gefallen, also ich suche nach Mustern im vorhandenen Wort, in den Bibelstellen, aber auch in Kommentaren, die in den Kontext passen, soweit ich ihn erfassen darf. Ich möchte euch das präsentieren und bin dann schon sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Aber mir ist es ganz wichtig, auch aufgrund vergangener Missverständnisse und auch Dispute mit anderen Gläubigen, dass ich zuerst einige wenige Folien als Vorbemerkungen bringe. Ich möchte den gesamten Beitrag unter 1. Korinther 4,6 stellen. Wir sollen nicht über das geschriebene Wort hinausdenken. Wenn wir im 1. Korinther lesen, lesen wir, dass wir, Paulus, wie er das schreibt, Diener und treue Verwalter der Geheimnisse Gottes sind. Und ich finde es großartig, wie der liebe Stefan gestern also gezeigt hat, die Geheimnisse sind eigentlich keine Geheimnisse, die sind ja alle offenbart. Und so ist es ja auch. Paulus hat nicht von Geheimnissen gesprochen, die verborgen bleiben, sondern was sind die Geheimnisse? Wo haben wir sie? Empfangen. Die sind schon da. Wir haben sie empfangen aus der Schrift von Jesus und den Aposteln. Das ist nichts Geheimnisvolles mehr. Und das, was wir von Jesus, von den Aposteln und aus der Schrift, aus dem Alten Testament empfangen haben, damit bezeugt Paulus das Evangelium. Das Evangelium der Gnade Gottes. Und damit hat Paulus den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, wie in der Apostelgeschichte gesteht. Das hat er überall, in jeder Gemeinde gelehrt. Also das war das, was Paulus uns mitgeben wollte. Und das ist das, auf das ich mich fokussieren möchte, wenn es denn möglich ist, dass biblische Auslegung auf das geschriebene Wort fokussiert und möglichst nicht darüber hinaus denkt. Und Paulus hat da gleich gezeigt, da gibt es jetzt zwei Wege. Dieser Weg des Paulus, der in der Schrift bleibt, im Wort bleibt, und was ist er dann? Ein Narr um Christi willen, schwach und verachtet. Und er bringt ja das ganz köstlich in dieser Korintherstelle. Die Korinther, die sind klug, die sind stark, die sind geachtet. Das heißt, wir haben im Endeffekt zwei Wege, die uns Paulus im Korintherbrief aufzeigt. Das eine ist, im Evangelium zu bleiben, treu zu verwalten, das, was wir bekommen haben, nicht darüber hinaus zu denken, weil das ist eh alles. Das ist der ganze Ratschluss Gottes, mehr brauchen wir nicht. Oder wir machen es wie die Griechen, wir wollen klüger sein, stark sein. Wo führt das hin? Paulus hat es genau mit drastischen Worten beschrieben. Da ist dann, sind wir aufgeblasen, einer gegen den anderen. Paulus sagte schon voraus, wenn er zu den Korinthern kommt, wird er nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Das heißt, wir haben zwei grundsätzliche Wege, wie wir Bibel lesen, betrachten, studieren können. Wir können nach dem Wort forschen, so wie es uns Jesus, Paulus und die Apostel hinterlassen haben, oder uns in irgendwelche philosophischen Sphären erheben und über das Wort hinausdenken. Und da nur ganz kurz, manche dieser Bibeltexte sind dieses Wochenende schon gefallen, wenn so vom Wort die Rede ist. Das Wort ist etwas ganz, ganz Zentrales. Das war schon im Alten Testament. Das Wort ist meines Fußes leuchtend, ein Licht auf meinem Wege. Das heißt, das Wort sollte man vielleicht nicht ausschalten. Und im Wort liegt das Evangelium. Die Grundlage des Evangeliums ist im Wort festgelegt. Begonnen mit den Propheten, mit den Vorhersagen, dann durch die Apostel. Und der Eckstein ist Christus. Und nur einer ist unserer Meister, der Christus. Das heißt, wir dürfen nicht über Christus hinausgehen. Der Knecht darf nicht über dem Herrn stehen, auch nicht gedanklich. Und Jesus hat es ja bekräftigt und hat gesagt, meine Worte werden nicht vergehen. Er hat nicht gesagt, meine Gedanken oder denkt es drüber hinaus. Das heißt, wir müssen das Wort halten und bewahren, dann nur können wir wahrhafte Jünger Jesus sein, dann werden wir die Wahrheit erkennen, die uns frei machen wird. Wenn wir im Wort bleiben, ist die Liebe Gottes in uns vollendet und es wird uns ewiges Leben garantiert, wenn wir im Wort bleiben. Es gäbe noch ganz viele Texte über das Wort. Ganz, ganz heikel, im Wort bleiben ist in letzter Konsequenz auch eine Voraussetzung, um in Christus zu bleiben. Das wäre ein eigenes Thema. Jesus hat in Johannes 14,23 gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werden der Vater und ich kommen und Wohnung bei ihm machen. Und es war auch verheißen, wenn wir im Wort bleiben, dann können wir bitten, um was wir wollen, und es wird uns geschehen. Und abschließend, Jesus hat auch gesagt, wer mein Wort versteht, also wirklich versteht und tut, der ist einer, der sein Haus auf Fels baut, der Frucht bringen wird. Das heißt, stimmt's ihr mit diesem nur ganz kurzen Abriss überein, dass wir im Wort bleiben müssen? Ist das eine Grundlage, eine gemeinsame Grundlage, die wir haben? Ich möchte es wirklich fragen, im Wort zu bleiben, ist es okay, um das heute zu sagen?
Das ist cool.
Das ist cool. Das ist super. Fein. Das heißt, wenn wir im Wort bleiben, das ist gut. So schön, so theoretisch. Denn wo steht denn das Wort? Wo haben wir das Wort her? Wo ist das Wort, von dem die Rede ist? Im Museum. Nein, in der Bibel, würde ich einmal sagen, im Neuen Testament, in der Bibel. Und da beginnen die Probleme, würde ich meinen. Da gibt es eine Reihe von Problemen, das eben in der Überlieferung der Bibel liegt. Das sind heikle Punkte. Hat jemand von euch schon einmal überlegt, was die Bibel ist? In einem ganz kurzen Satz. Was ist die Bibel? Wenn jemand so fragt.
Und warum Gottes?
Lass bitte Gott weg. Das ist so verwirrend. Das spaltet vielleicht. Das vertreibt die Leute. Was ist die Bibel, wenn wir Gott weglassen? Ich meine, du hast recht. Aber lass mal Gott und Jesus und Apostel und Heiligen Geist draußen. Was ist die Bibel, Dieter?
Weiser. Erstmal eine Bibliothek.
Ah?
Sammlung von Büchern.
Eine Sammlung von Büchern. Ausgezeichnet, ja.
Der Heiligen Schriften der Christen.
Ja. Ah, da haben wir schon wieder sowas drinnen, das Heilig. Ja, das verstehen ja viele nicht. Wir verstehen es. Aber wenn ich mit uninformierten Menschen spreche, die sowieso der Meinung sind, die Bibel ist gefälscht, habe ich mir überlegt, auf einer Wanderung, wie ich über diese Gedanken nachgedacht, was ist die Bibel? Was ist die Bibel, wenn ich Gott draußen lasse und es muss trotzdem stimmen? Ganz radikal einmal gesagt, ohne Gott, die Bibel ist eine Überlieferung. Ihr habt es schöner ausgedrückt mit Bibliografie, Bibliothek. Die Bibel ist eine Überlieferung. Schriftliche Überlieferung, genauso wie die Hieroglyphen. Das heißt, wir können uns die Überlieferung einmal anschauen, nicht von vornherein weg ablehnen. Ich lehne die Ägypter auch nicht ab, weil ich sage, ja, die Hieroglyphen, die kann man so schwer übersetzen, das ist vielleicht falsch verstanden worden. Es ist eine Überlieferung. Wir dürfen, wir sollen, wir müssen diese Überlieferung prüfen. Es ist geschriebenes Wort, aber die Bibel ist ja nicht wie die 10 Gebote von Gott überreicht worden, sondern darin finden wir, was die Schreiber der Bibel gehört und gesehen haben. Sowohl im Alten Testament wie im Neuen. Sie haben gehört, sie haben Gott reden gehört durch die Propheten, sie haben Jesus reden gehört, sie haben Dinge gesehen, Wunder, sie haben Visionen gesehen. Also was man gehört und gesehen hat, das ist also die Basis, die Grundlage der Bibel, weil die Autoren der Bibel haben uns ja das hinterlassen, was sie gesehen und gehört haben. Aber leider Gottes nicht nur. Wenn wir genau schauen, finden wir, naja, sie haben uns auch Gedachtes hinterlassen, was sie sich gedacht haben über das, was sie sehen. Wir finden im Wording schon so hebräisches Denken, griechisches Denken, ja manchmal ganz ausgeprägt. Wir finden schon philosophische Formulierungen auch in der Bibel. Wir finden aber auch Dinge, die unsere Autoren der Bibel nur geglaubt haben. Die Apostel waren davon überzeugt, dass der Herr Jesus zu ihrer Lebzeit wiederkommen wird. Diese Parousie-Erwartung, aber das war ein Irrtum, das hat nicht gestimmt. Es wird nicht wahrer und richtig, weil es im Neuen Testament steht, sondern selbstverständlich als Überlieferung haben Paulus und andere ja auch private Dinge hineingeschrieben, auch Ratschläge an einzelne Gemeinden zum Beispiel. Und ein ganz ein schwieriges Thema, das mich lange Zeit geplagt hat, war, die Bibel enthält ja auch viele Zitate. Und die Autoren des Neuen Testaments haben völlig anders zitiert, als wir heute zitieren. Wenn wir zitieren, das muss auf dem Buchstaben genau stimmen und wehe, das ist nicht richtig. Das war damals nicht so. Damals ist zitiert worden, da hat man einfach Themen, Bilder, die Leute haben ja die Geschichten aus dem Alten Testament gewusst. So wie Kirchenfenster an die Wand projiziert. Könnt ihr euch erinnern, das war und jetzt ist es eingetreten. Da werden oft Dinge miteinander verknüpft, ein Bild, eine Geschichte aus dem Alten Testament mit dem Neuen Testament. wo der Verstand und die Theologie sagt, langsam, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Da werden Texte von Jahwe, da werden Texte von menschlichen Königen eins zu eins auf Jesus hin zitiert, wo ich sage, heißt das jetzt, dass diese Prophezeiung für einen menschlichen König eigentlich eine Prophezeiung auf Jesus war, wo klar ist, dass es nicht Jesus ist? Das hat mich lange Zeit verwirrt, bis ich lernen durfte, die Zitate müssen wir mit Vorsicht genießen. Die haben anders zitiert damals, da ging es darum, Themen aufzuzeigen. Einfach, ihr kennt das aus dem Alten Testament und jetzt ist dies und das in Erfüllung gegangen. Um einfach diese Themen zu verknüpfen, wie bei einer Predigt. Da nimmt man ein paar Themen, ein paar Bilder und macht einen Blumenstrauß draus, damit die Leute das in den Kopf hineinbekommen. Da geht es nicht um wissenschaftliche Korrektheit. Das war ja den Menschen fremd sein Denken. Aber das ist noch nicht alles, das ist das Harmlose. Was dann noch dazu kommt, die Bibel ist zweitens ja leider auch eine Übersetzung, nicht nur eine. Und da sehen wir mit großem Kummer, ja, die babylonische Sprachverwirrung hat auch nicht vor der Bibel Halt gemacht. Wir haben keine Originalausgabe, es gibt wenige Ansätze, einen möglichst originalen Text wiederherzustellen. Wir haben aber das allgemeine Sprachenproblem, das hat mit der Bibel nichts zu tun. Jeder Begriff ist mehrdeutig. Wir können viele Begriffe nicht eins zu eins übersetzen. Das ganze Griechische kann man bitte praktisch nicht genau ins Deutsche übersetzen. Das ist fürchterlich, wenn man sich das anschaut. Und damit entsteht ein Vakuum in der Übersetzung, eine Unsicherheit. Und dieses Vakuum wird natürlich gefüllt mit Interpretationen, mit dem entsprechenden Zeitgeist, mit dem Wissen und Denken, mit der Theologie des Übersetzers. Das ist ja logisch. Wenn ich da ein Wort habe, das 5 Begriffe hat, nehme das, was mir am besten passt. Ja? Und wes Kind ich bin, das finde ich dann in der Bibel. So einfach ist es. Und wir stehen dann da, nehmen 2 gute Bibeln und sagen, super, also was stimmt jetzt? Ja? Ich wollte es nur angedeutet haben, weil das Ganze eben einen Freiraum gibt für die Exegese, für die Bibelauslegung, wo man sieht, richtiges Bibellesen, richtiges Bibelverstehen kann, wenn es um Feinheiten geht, nicht um die großen Züge, nicht um die großen Wahrheiten, aber um diese Feinheiten geht, sehr schwierig werden. Wir können einerseits, wie gesagt, diesen Wort des Paulus gehen, wo wir einfach das schauen, was enthält die Bibel, die Worte Gottes, das Wort Jesu. Wir wissen aber auch, ja, Gedachtes und Geglaubtes im Denken der damaligen Zeit ist auch da und Übersetzungsschwierigkeiten. Und können eben uns bemühen, und das ist das, was ich versuche, bitte, diesen ersten Bereich zu überbrücken und nach Lösungen zu suchen. Wenn Widersprüche sind, wenn etwas unklar ist, dann arbeite ich ausschließlich in dem Bereich, wenn es irgendwie geht. Aber bitteschön, unser Denken, unsere Logik ist griechisch. Unsere ganze Logik, die wir haben, die uns so logisch und natürlich erscheint und die uns so klug macht, wurzelt in vielen, vielen Bereichen in der griechischen Philosophie. Und wenn wir zum Beispiel eine Analyse machen, sind wir im griechischen Denken unterwegs. Wenn wir über Natur sprechen, wenn wir die Natur Jesu verstehen wollen, sein Wesen verstehen wollen, über geistige Ideen, höhere Vorstellungen, Ideen, geistigen Gehalt von Bibeltexten reden, sind wir mittendrin in der griechischen Philosophie. Das heißt, wir haben, und das ist einfach meine Erkenntnis als Wissenschaftler, routinemäßig sprachliche Unsicherheiten und gedankliche Unsicherheiten, wenn wir die Bibel in dem Sinn lesen, dass wir wirklich viele Details erkennen und lösen wollen. Mir persönlich flößt es als Wissenschaftler Respekt, Ehrfurcht und Demut vor der Bibel ein. Ich hätte Angst vor einer Bibel, die hundertprozentig wahr ist, weil die würde uns wie ein Vorschlaghammer schon längst von irgendwelchen Oberen auf den Kopf gedroschen werden. Ich finde es sehr interessant, dass Gott sein Wort, seine Wahrheit sehr wohl in einem Buch verpackt hat, wo nicht jedes Wort sofort erkennbar ist. Und daher sehe ich Bibelarbeit auch als große literarische, linguistische Herausforderung, die weit über Lesen können hinausgeht, wenn man Detailfragen beantworten will. Also ich betone nochmals, ich rede nicht von den großen Wahrheiten, die die Aposteln verkündigt und gepredigt haben, aber von Detailfragen, die sich uns stellen. Und da glaube ich, dass unser Denken oftmals das größere Problem darstellt, noch größer als die Übersetzungen. Denn wir analysieren, wir sind im Denken griechisch. Analyse heißt auseinandernehmen. Ich nehme ein Ganzes auseinander, schaue mir den Teil genau an, schaue mir den Teil und den Teil an und dann setze ich das im Kopf zusammen und sage, jetzt weiß ich's. Das ist Analyse. So haben die damals nicht gedacht. Da geht oft der Sinn für das Ganze verloren. Oder wenn wir von der Natur von Jesus fragen, ob Jesus ein Gottessohn oder Menschensohn ist, dann sind wir mit dieser Frage nach der Natur, die man so als inneres Wesen, als inneres Prinzip versteht, mitten im Denken des Aristoteles. Das ist uns einfach nicht bewusst. Wenn wir das Wesen Jesu, das Wesen der Bibel, das Wesen des Geistes, das Wesen des Neuen Testamentes ergründen wollen, sind wir gedanklich, strukturell in der platonisch-aristotelischen Metaphysik, die unter anderem dann von Thomas von Aquin massiven Eingang in die Kirche gefunden hat. Und wenn wir über geistiges Denken, das vielleicht im Wort verborgen ist, nach einem geistigen Sinn fragen, dann sind wir verdächtig nahe bei Platon, der gemeint hat, das Wesen einer Sache ist etwas anderes als das, was man mit den Sinnen sehen kann. Das ist was Geistiges, eine Idee. Es kommt aus dieser Zeit. Ja, das ist die Idee und die ist nur durch Denken zu erschließen. Und das machen ja ganz viele christliche Gruppen heute. Willkommen in Griechenland, willkommen im Club der Kirchenväter. Also was da heute praktiziert wird, das ist das, was um 300, 400, der Jürgen hat uns das wunderbar aufgelistet, wie fröhlich das dahingegangen ist mit der Philosophie. Das wird heute mit der Philosophie unserer heutigen Zeit alles wiederholt. Ja, und damit komme ich gleich zum Ende dieser Vorbemerkungen, nur mal so als Aufwärmrunde. Haben wir grundsätzlich zwei Wege, wie wir Bibel betrachten können, Hebräisch oder Griechisch. Und ich möchte das nur an 2. Timotheus 3,16 zeigen. Dort steht, dass alle Schrift, der Tenach eigentlich, Theopneustos ist im Griechischen. Das heißt, durch Gottes Atem bewirkt, Gott gehaucht. Die Bibelausgabe des Scriptures übersetzt mit breathed out, ausgeatmet. Also die ganze Schrift, Altes Testament war die Rede, ist durch den Atem Gottes bewirkt, ausgehaucht von Gott. Die Griechen sagen, vor allem in unserer deutschen Übersetzung, das Gegenteil, nicht ausgehaucht, eingegeben. Sie sagen, das ist inspiriert, das Wort kommt in der Bibel nicht vor, es kommt aus dem Lateinischen, wo man sagt, ja, ist eh irgendwie ähnlich, aber es ist ein subtiler Unterschied. Wenn das was Geistiges ist, das Gott da hinein inspiriert hat, das da eingegeben ist, dann kann ich das rauskletzeln. Dann kann ich das Geistige, wenn ich dafür, sozusagen, wenn mich das interessiert, kann ich versuchen, dieses Geistige herauszudestillieren und vom Rest zu trennen. Und auf einmal kommen wir in verschiedene Richtungen und man versteht nicht, warum alles durcheinander ist. Und dennoch ist diese Stelle sehr wichtig, denn diese Schrift, die von Gottes Atem bewirkt ist, gehaucht ist, ist ja nützlich zur Lehre und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, dass wir in den Ordnungen Gottes wandeln, dass der Mensch Gottes richtig sein, also das ist ja das Zentrum, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wenn wir jetzt 2. Timotheus 3,16 quasi unterschiedlich verstehen, dann machen wir zwar unterschiedliche Richtungen. Ja, und genau das erleben wir heute in den Kirchen. Das heißt, das griechische Denken verführt uns dazu, und das ist unsere Logik, nach Sichtweisen zu suchen, Dinge aus der Bibel herauszulesen, die die Autoren gar nicht in die Bibel hineingelegt haben. Und da sehe ich das große Dilemma. Und damit möchte ich die Vorbemerkungen zusammenfassen. Ich meine, händeringend gehen wir nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Das muss uns genügen. Damit haben wir für 15 Leben genug zu tun und zu lernen. Bleiben wir im Wort, dann bleiben wir hoffentlich in Christus. Aber verschließen wir die Augen nicht vor den literarischen Schwächen der Bibel, die sich durch die sprachliche Gebundenheit ergeben und dadurch, dass auch Gedachtes und Geglaubtes und Zitiertes in der Bibel enthalten ist, das nicht immer ganz klar und richtig ist. und suchen wir nach einer angemessenen Exegese, die diesem ganzen Themenkomplex, auch diesen Problemen angemessen ist. Und vermeiden wir das Gegenteil, die Eisegese, die Dinge in die Bibel hineinlegt, die gar nicht drinnen sind. Und damit meine ich eben, dass wir das griechische Denken, ich möchte euch da ein bisschen überspitzt mit diesem Begriff eben konfrontieren, dass wir das vermeiden sollen. Und bleiben wir damit bitte Narren in Christus, schwach und verachtet. Aber ich denke, das ist genau der Weg, den Jesus und die Apostel gelehrt haben und der auch von Gott, von uns erwartet wird. Und damit den Sprung in die Thematik. Der Stefan war so lieb und hat mich gefragt, ob ich den Beitrag über Gottes Sohn und Menschensohn halten möchte. Und er macht ja, das ist ein interessantes Thema. Aber dann hat mir der Stefan auch noch ein paar Fragen dazu gestellt, von vier weg, seit wann ist Jesus Gottes Sohn, wurde Jesus ein Mensch, hat Jesus zwei Naturen, wie ist es mit dem Erstgeborenen unter vielen Brüdern und Gott ist unser Vater, sind wir seine Söhne? Ja, mir war dann klar, wenn ich über Gottes Sohn und Menschensohn sprechen soll, müssen wir auch über Sohn sprechen. Das sind für mich 8 spannende Fragen, das sind 8 Vorträge, 8 abendfüllende Vorträge. Sollte ich das wirklich wissenschaftlich ausarbeiten, brauche ich dafür 2 bis 3 Wochen Arbeitszeit. Und ich habe mir gedacht, okay, die habe ich nicht, ich möchte euch auch nicht überfordern. Ich schaue, dass ich das so kurz als möglich bringe, was ich da gefunden habe. Wenn man nach diesen Mustern in den Bibeltexten, aber auch in den Kommentaren sucht, was ist denn da zu finden? Aber vorneweg wieder 3 Fragen, die ich beantworten soll, sind, auch wieder bewusst übertrieben, um euch zu sensibilisieren, eigentlich biblisch gesehen verbotene Fragen. Denn die Frage Gottessohn oder Menschensohn, natürlich weiß es der Stefan, das hat sich kein Mensch gestellt in der Bibel. Deswegen ist auch keine Antwort dort zu finden im eigentlichen Sinn. Ich kann nur indirekt Rückschlüsse ziehen. Ob Jesus ein Mensch wurde, ja, wir haben gehört, da gibt es allerlei Bibelstellen, wo Jesus als Mensch, auch als Mann bezeichnet wird. Aber die Frage, ob Jesus ein Mensch wurde, ist keine biblische Frage, weil das steht in der Bibel nicht, weder als Faktum noch als Frage und Antwort. Und natürlich, wir wissen, ob Jesus 2 Naturen hatte, na, das steht auch nicht in der Bibel. Das ist griechisches Denken, dieser Gedanke in einer Natur eines Wesens, das ist pure griechische Philosophie. Die Autoren der Bibel haben sich diese Frage nicht gestellt und daher auch nicht beantwortet. Die Fragen sind griechisches Denken. Daher sind auch die Antworten meistens oder unter Umständen Produkte des Denkens. Teilweise müssen wir ja sogar, wenn wir zu diesen Fragen keine Antworten finden, aus dem, was wir nicht gefunden haben, Schlussfolgerungen ziehen. Das kann heikel sein, wenn ich sage, ich habe nichts gefunden und deswegen sage ich euch. Ja, es geht oft nicht anders. Wir wissen eh, wie es gemeint ist. Aber wir müssen schon wissen, Entschuldige, wenn ich nichts gefunden habe, das, was wirklich stimmt, ist, ich habe nichts gefunden. Das ist das, was exakt, was richtig ist. Also ich habe nichts gefunden und deswegen weiß ich jetzt dies und das. Ja, vielleicht. Nur, wir sind auch gezwungen, auch ich bin gezwungen, trotzdem griechisch zu denken. A, kann ich meine Denkstruktur nicht verleugnen. B, kann ich diese griechischen Fragen, die ja auch einen Sinn haben, wir stellen ja die Fragen, es hat ja auch einen Grund, nur beantworten, wenn ich da halt mit so Analysen über die Bibel gehe. Aber kommen wir jetzt zum Kern des Vortrages. Sohn. Meine Frau und ich haben 2 Söhne. Und wir sehen Sohn als etwas anderes als damals die Menschen im alten Israel oder die Menschen in dieser hellenistischen Zeit als Jesus. Und da ist mir klar geworden, wenn wir die Frage, ist Jesus Gottes Sohn oder Menschensohn, uns dieser Frage nähern wollen, müssen wir uns zuerst fragen, ja, was ist ein Sohn? Der Sohn ist das Gemeinsame im Gottessohn und Menschensohn. Daher bitte schauen wir uns einmal an, was Sohn überhaupt meint, was Sohn im Kontext der Bibel und im Denken der damaligen Zeit bedeutet hat. Weil wir haben ja schon öfters gehört, unsere Altvorderen haben ganz anders gedacht. Und ein Sohn, ein Vater im Orient ist ganz was anderes als bei uns der Herr Papa und der Sohnemann. Daher schauen wir uns einmal an, was hat denn Sohn im Hebräischen gemeint? Da stutzen wir das erste Mal. Das Wort Ben bedeutet Kind und Sohn. Da wird gar nicht unterschieden, ob das jetzt Kind meint oder Sohn. Ben heißt Kind oder Sohn. Das kann auch Enkel oder Neffe heißen, weil der Enkel ist ja der Sohn des Sohnes, der Neffe der Sohn des Bruders. Das können Mädchen auch sein, ja, Kinder, das meint Buben und Mädchen, aber auch junge Tiere, ein junger Rabe ist der Sohn des Raben, ein Sprössling, ein Zweig einer Pflanze ist der Sohn dieser Pflanze. Das heißt, da ist von Nachkommen im Allgemeinen, in einem bildhaften Denken die Rede und von Zugehörigkeit. Das Sohn des Volkes, die Söhne Davids, die Söhne Abrahams, das sind viele Generationen vergangen. Der Sohn des Hauses war der Knecht, der im Haus geboren ist, war der Sohn des Hauses. Und wir wissen, Sohn in dieser Kultur war eine vertrauliche Anrede, das war schon was Besonderes. Man hat nicht zu einem wildfremden Burschen mein Sohn gesagt und deutet eine untergeordnete Stellung an. Also, ihr merkt's, bei uns ist Sohn ein männlicher Nachkomme mit einem bestimmten Chromosomensatz. Das kann man heute analysieren. Sohn in der Bibel hat schon auch einen ganz anderen Hintergrund gehabt. Deswegen war ja auch Israel ein Sohn Gottes. Und die Israeliten waren Söhne und Töchter Gottes. Denken wir an die Tochter Zion, die besungen wird. Das heißt, Sohn ist im Hebräischen primär nicht eine Abstammung im genetischen Sinn, sondern eine Zugehörigkeit oder eben Nachkommen in einem recht, ich sage einmal, ganzheitlichen Sinn, der uns verloren gegangen ist. Und ähnlich schaut es auch interessanterweise bei den Griechen aus. Jetzt bin ich froh, dass ich was Positives über die Griechen auch sagen kann. Ios, Sohn auf Griechisch, meint in erster Linie eine Beziehung. Das ist eine Beziehungsaussage, ein Beziehungsbegriff und meint das liebevolle, enge Verhältnis eines Nachkommen zu seinen Eltern. Der Sohn ist der erzogene Vertraute des Vaters. Das ist nicht ein Kind, das ist der Erzogene. Ist der rechtmäßige Nachkomme im Vergleich zu einem Bastard, der das nicht ist, ist ein Freund, ein enger Vertrauter. Hochzeitsgäste können im Griechischen des Neuen Testaments als Söhne des Brautgemaches bezeichnet werden. Und Sohn ist man, wenn man sich in einem bestimmten Herrschaftsbereich befindet. Also ihr merkt wieder, da geht es nicht um genetische Abstammung, die kann schon auch dabei sein, natürlich, so quasi selbstverständlich, aber da geht es um Beziehung. Sohn meint einen Stand und ist mit Würde verbunden. Ein kleines Kind ist im Griechischen Kason automatisch. Der kann ein Sohn werden in diesem Denken. Kind ist man geboren zum Sohn, von zum Sohn Gottes oder zu Söhnen Gottes, kann oder muss man werden, aber auch oder auch nicht. Und wenn das ein bisschen in uns wirkt, dass das ja eine Beziehung, ein Verhältnis ausdrückt, dann können wir uns dem Begriff nähern, was ist denn mit dem Sohn Gottes, dem Herrn Jesus, der diesen Titel neben anderen Titeln bekommen hat, gemeint. Das ist kein Hinweis auf die göttliche Abstammung und den göttlichen Chromosomensatz Jesu. Das ist ein Prädikat im Alten Testament. Das steht für Erwählung. Ein Sohn Gottes wird erwählt. Man kann nicht selber Sohn Gottes werden, wenn man das vorhat. Man muss von Gott erwählt sein. Man benötigt die besondere Liebe und Fürsorge Gottes, die besondere Stellung zu Gott, und in diesem Sinn war Israel, die Könige aus dem Hause Davids, waren Söhne Gottes. Aber auch bei Jesus ist es so. Die Bezeichnung, dass Jesus ein Sohn Gottes ist, ist ein Name, also besser gesagt eine Bezeichnung, die ein Verhältnis zum Vater ausdrückt, die eine Beziehung ausdrückt und keine Definition. Sohn Gottes ist keine Definition, sondern eine Bezeichnung, ein Titel, ein Prädikat, ein Name, wenn man so will, im allgemeinen Sinn, aber nicht eine Definition der Natur Jesu. Sohn Gottes drückt das innige Verhältnis mit dem Vater aus, die besondere Liebe und Einheit, die die beiden haben, Vater und Sohn. Und das ist der Grund, warum Jesus Vater, Abba sagt, durchgängig.
Nur wegen der Beziehung und Zuwendung oder auch wegen der Zeugung? Weil die Lukas 1,35 sagt ja, weil Gott durch seinen Geist dieses in dir zeugt, darum wird er Sohn Gottes genannt werden. Das legt ja die...
Ja. Damit gehe ich völlig konform, wir kommen noch zu dem, ja, das ist richtig, ich möchte es einmal so stehen lassen, ja, melde dich bitte wieder, wenn ich es dann nicht beantworte. Das ist völlig richtig, ich rede ja hier schon vom ausgebildeten Sohn Gottes, nicht von dem Zustand Jesu, bevor er Sohn Gottes war. Das ist ja eine dieser Fragen, seit wann ist Jesus Sohn Gottes? Und diese Frage impliziert die Möglichkeit, dass ja Jesus nicht immer Sohn Gottes war. Wenn du fragst, na, seit wann ist Jesus Sohn Gottes? Wir kommen darauf, da können wir dann drüber sprechen. Also aus meiner Sicht kann ich mal nur sagen, erkenne ich Sohn als Ausdruck der Beziehung, der göttlichen Erwählung, der besonderen Fürsorge Gottes. Und da finde ich, habe ich einen interessanten Satz gefunden bei Hans Küng. Ich werde nicht die ganze Seite vorlesen, aber Küng interessanterweise schreibt über die Gottessohnschaft, dass damit im Neuen Testament ohne Frage nicht eine Abkunft, also so die Abstammung, sondern die Einsetzung in eine Rechts- und Machtstellung im hebräisch-alttestamentlichen Sinn gemeint ist.
Das ist aber gefährlich, muss ich sagen, was du da sagst. Wenn wir das bloß zu einer Beziehung machen, erstens in der Bibel steht selbst, der Same Abrahams und so weiter.
Ja.
Und zweitens hat das auch doch, erinnert mich jetzt an die moderne, antichristliche, auch an die natürliche Gender-Diskussion. Da wird ja auch gesagt, man wird nicht als Junge oder Mädchen geboren, sondern man wird dazu gemacht von der Gesellschaft. Also da denke ich, bist du auf einer gefährlichen Argumentation. Man darf das nicht voneinander trennen. Es gibt den angenommenen Sohn und es gibt den verworfenen Sohn, aber der Sohn ist eben auch immer der von dem die Abstammung ist.
Schon auch. Aber ich bitte dich, dass wir das dann im Anschluss diskutieren, weil sonst komme ich da raus aus dem Thema. Also wichtige Frage, vielleicht können wir das im Anschluss diskutieren. Sohn Gottes. In der Bibel gibt es viele Söhne. Wenn man recherchiert, gibt es fast 5000 Einträge, wo Sohn oder Söhne oder des Sohnes vorkommt. Wenn man die Recherche auf Sohn einschränkt, ist man immer noch bei 1679 Treffern. Aber es gibt nur einen Sohn Gottes. Der Begriff Sohn Gottes kommt im Alten Testament nicht vor, zumindest in der Elberfelder Bibel, in der ich recherchiert habe. Die Bezeichnung Gottes Sohn kommt 11-mal vor, ein Sohn Gottes, wo ich meine, dass das Synonym ist, 28-mal. Jesus hat sich an 3 Stellen der Bibel selbst als Gottes Sohn bezeichnet, in Johannes 10,36, Johannes 11,4 und in der Offenbarung 2,18. Und der erste, der vom Sohn Gottes spricht, auf Jesus hinbezogen, war der Engel Gabriel, wie er zu Maria gesprochen hat. Später dann haben Jünger, Paulus, der Hebräerautor, Hohenpriester, die Juden vor Pilatus, aber auch Satan, wie ihr wisst, Dämonen, der Schächer am Kreuz und der Hauptmann unter dem Kreuz diesen Ausdruck Sohn Gottes verwendet. Gar nicht so rasend oft, wie wir sehen, also 39 Mal nach dieser Recherche im Neuen Testament. Das ist einmal das Trockene, was ich da zum Sohn Gottes in Erfahrung gebracht habe. Was steht über den Sohn des Menschen in der Literatur oder Menschensohn? Auch das ist eine Bezeichnung, das ist keine Definition, das ist ein Ehrentitel, das ist ein Name, der etwas ausdrücken soll, so schreiben Kommentare und Lexika, nämlich in diesem Namen wird etwas verbunden, nämlich Jesus mit seinem Auftrag auf und mit der Erde. In diesem hebräischen ganzheitlichen Denken ist in dem Begriff, und dieser Begriff stammt ja aus dieser Zeit, einerseits das Menschsein mit seiner Niedrigkeit, seinen Leiden, seinem Tod gemeint, aber wie wir wissen, Jesus hat ja zwei Phasen. Jesus wird als zukünftiger König über die ganze Erde herrschen. Und biblisch im Neuen Testament fällt auf, Menschensohn bzw. Sohn des Menschen in unserer Übersetzung ist die häufigste Selbstbezeichnung Jesu. Also Jesus hat sich nur dreimal als Sohn Gottes bezeichnet, aber über 70 Mal als Menschensohn. Und wir wissen ja auch, dieser Sohn des Menschen, Sohn eines Menschen, ist ein Messias-Titel aus dem 7. Buch, Kapitel von Daniel. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, das war ja auch ein Signal für die damaligen Hohenpriester, aber auch für die Juden als Volk. Denn was Daniel hier verheißen hat, war ja kein irdisch-politischer König, sondern ein Auftrag von Gott, der durch den Messias erfüllt werden soll. Das kann man ja aus dieser Daniel-Stelle ganz deutlich sehen. Und was ich bis vor kurzem nicht wusste, ist, weil mir der Begriff Menschensohn einfach nichts sagt, wir verwenden diesen Sohn nicht in unserer Sprache, im antiken Orient war Menschensohn so ziemlich die anspruchsvollste Selbstprädikation eines Menschen, die jemand im antiken Orient in den Mund nehmen konnte. Menschensohn war eine herausragende, ein Ausdruck, ein Ehrentitel, das hätte kaum jemand gewagt, über sich selbst zu sagen. Dieses Bild ist uns fremd, weil wir diesen Begriff nicht haben. Aber in der damaligen Zeit war Menschensohn ein Ehrentitel der Superklasse. Und da fällt mir ein, naja, der Herr Jesus ist ja als Menschensohn der zweite Adam, der Erstgeborene der neuen Schöpfung, der Erbe, nicht bloß der Älteste oder der Erstgeborene. Jesus wird Vollmacht als Richter haben, als Herrscher über die ganze Erde. Und wir sind einfach in diesem hebräischen Denken, wenn wir uns mit diesen alten Begriffen beschäftigen, und dann muss man bekennen, da steckt da alles drinnen. Ich kann keine Analyse machen und sozusagen andere Dinge hineindenken, als das, was auch in der damaligen Zeit die Menschen mit diesen Begriffen verstanden haben. Daher können wir genauso sagen, es gibt viele Menschensöhne, auch in der Bibel, aber eben nur einen Einziggeborenen seiner Art. Der Herr Jesus ist etwas Einzigartiges, wo es einfach keinen zweiten gibt. Wir finden die synonymen Begriffe Menschensohn, Sohn eines Menschen, Sohn des Menschen. Ich persönlich glaube, dass das Übersetzungsartefakte sind. Also das, ich wäre da vorsichtig, irgendwelche Definitionen oder Theorien hineinzulegen. Ich könnte das nicht. Der Menschensohn kommt 97 Mal im Alten Testament vor und davon 93 Mal, also fast die ganze Zeit für Hesekiel, wo wir lesen Menschenkind. Aber wir wissen ja schon, dort steht Ben. Das kann Menschensohn, Menschenkind heißen, das ist eine Frage, wie man es übersetzen will. Soll bei Hesekiel vielleicht diese besondere Abhängigkeit von Gott ausdrücken. Aber um sich noch einmal anzuschauen, um auf Jesus zu kommen, Menschensohn wird zweimal in der Offenbarung für den Herrn Jesus verwendet, und zwar durch den Johannes, der Jesus so beschreibt, in Offenbarung 1,13 und 14,14. Wir wissen die Daniel-Stelle, die von Jesus spricht. Und Immerhin verwendet Jesus im Neuen Testament die Bezeichnung Sohn des Menschen 71 Mal für sich selbst. Zweimal spricht auch das Volk Jesus als Sohn des Menschen an, ohne es vielleicht zu verstehen. Und einmal Stephanus bei seiner Steinigung. Das heißt, Sohn des Menschen ist die Eigenbezeichnung Jesu schlechthin. So, und jetzt zu der Frage, also was ist, Gottes Sohn oder Menschensohn? Richtig, es ist natürlich, um es wieder ein bisschen zu überzeichnen, eine griechische Frage. Diese Frage war für Hebräer ungefähr so sinnvoll, als wenn ich den Stefan frage, also Stefan, bist du jetzt ein Ehemann oder ein Mensch? Also bitte, was ist er Ehemann oder ein Mensch? Wir wissen beides, ja. Und natürlich ist Jesus beides und noch viel mehr. Es gibt an die 50 Namen für Jesus, Sohn Davids ist einer davon, Messias ein weiterer. Das sind Bezeichnungen, Titel, Beschreibungen. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt im Neuen Testament keine Christologie, keine Lehre von der Natur Jesu. Das Wort hat es damals noch gar nicht gegeben, weil das ist auch griechisch und ist erst später erfunden worden. Wir finden im Neuen Testament, und das ist für uns manchmal verwirrend, ein bisschen unterschiedliche Beschreibungen Jesu aus verschiedenen Sichtweisen und Aspekten. Einer wäre Gottessohn, einer wäre Menschensohn, dann gibt es noch viele andere Möglichkeiten.
Was verstehst du unter dem Begriff Natur? Das Wesen, also Definition Mensch ist, weil das sagt Jesus ja ausdrücklich, ich bin ein Mensch, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Ist das eine Definition seiner Natur oder nicht?
Eben nicht, weil Natur ist das, was wir im Griechischen darunter verstehen. Das ist eine Beschreibung, würde ich sagen, aber da sind wir trotzdem auf einem haarspaltenden Weg. Was wir jetzt unter Natur verstehen.
Du unter Natur im Gegensatz zur Bibel? Oder weißt du, wie soll ich das dann verstehen?
Ich würde eben den Begriff Natur oder Wesen da fallen lassen, weil das automatisch in die griechische Philosophie führt und zu dem hinleitet, was wir darunter verstehen. Ich meine, das sind Beschreibungen. Erstens einmal die Sache mit dem Sohn, aber wenn wir beim Mensch bleiben, Jesus hat ausgeschaut wie ein Mensch und abgesehen von seiner Sündlosigkeit und seiner Erwählung, er war ein Mensch.
Ja, er hat es ja auch gesagt.
Er hat es auch gesagt.
Und Paulus ja auch.
Aber ich wäre vorsichtig, ich würde den Schritt zurücktreten und sagen, ja, die haben das gesagt, aber ich wäre vorsichtig, da eine Natur abzuleiten. Ich würde es einfach nicht wagen. Ich traue mir es nicht. Weil ich mit dem Natur sofort irgendwas verbinde, bis hin zum Chromosomensatz, ja, bis hin zu der Frage, naja, aber er hat ja keinen Vater. Und okay, ja, Adam hat ja auch keinen Vater. Aber da sehen wir wieder, Jesus ist etwas Besonderes. Jesus ist nicht vergleichbar mit niemandem. Auch der Adam war mit niemandem vergleichbar. Und deswegen sage ich, ich möchte gar nicht sagen, ob Jesus ein Mensch war. Er wird als Mensch und Mann auch beschrieben.
Ja gut, aber dann verlassen wir ja den Boden der Schrift. Er sagt, er ist ein Mensch. Wir müssen nicht über den Begriff Natur reden, aber sagt, er ist ein Mensch. Und wenn wir uns begrenzen wollen, also was die Schrift sagt, begrenzen wir uns darauf zu sagen, er ist ein Mensch. Das sagt die Schrift mehrfach. Ja. Sie sagt nicht mehr über ihn, als dass er ein Mensch ist.
Ja. Aber unser Problem ist, wenn wir sagen, wenn wir das richtigerweise so lesen, er ist ein Mensch, haben wir wieder zwei Möglichkeiten der Interpretation. Meinen wir jetzt das, was da steht, Mensch, und lassen es so stehen und denken nicht weiter? Oder meinen wir Mensch, Chromosomensatz, Abstammung, Genetik? Das ist, naja, es denkt praktisch jeder so in unserer Welt. Griechisch, akademisch. Ja, es ist, wie ich aus deiner Frage merke, ganz schwierig, das einmal so stehen zu lassen, aber nicht gleichzeitig automatisch mit Mensch etwas anderes zu verstehen. Aber wir kommen noch auf dieses Thema. Ich meine, dass das Beschreibungen sind, ja, aber ich würde mich nicht trauen, Jesus als Mensch zu definieren, auch wenn er selber sagt, ich bin ein Mensch. Warum? Weil ich sage, Jesus ist schon gravierend anders auch. Jesus war, wir haben es heute schon gehört, Gabriel hat es gesagt, seit der Geburt heilig. Das unterscheidet einmal ihn von den restlichen 8 Milliarden Menschen, die heute auf der Erde leben. Jesus ist seit der Geburt heilig. Jesus hat schon als Kind den Geist Gottes erhalten. Wir kennen die Prophezeiung bei Jesaja 11,2, dass auf ihm ruhen wird der Geist des Jahwe, der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis, der Furcht vor dem Jahwe. Nur aus der Jesaja-Stelle kann ich nicht erkennen, für welchen Abschnitt, für welches Lebensalter diese Prophezeiung gilt. Aber der Lukas hat ja mit wenigen Sätzen die Entwicklung von Jesus aufgezeichnet. Er schreibt, das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Das griechische Wort, was er an dieser Stelle verwendet hat, bedeutet eigentlich Kindchen. Die Bibel schreibt dort Kind, das könnte sogar ein Säugling sein, von der Wortbedeutung her. Dann haben wir den Bericht des Lukas als Zwölfjährigen, über den zwölfjährigen Jesus, dass alle, die ihn hörten, außer sich gerieten über sein Verständnis und seine Antworten. Das heißt, bereits als Zwölfjähriger war Gottes Gnade auf Jesus und danach, schreibt Lukas, nahm Jesus weiter zu an Weisheit und Gunst bei Gott und den Menschen. Das heißt, wir sehen, hier ist Jesus, der bereits seit der Geburt an heilig ist, in einem Erziehungsprogramm Gottes, wenn man so möchte. Das passt genau zu dem, was Sohn meint. Und deswegen dreht ich einen Schritt zurück, sage, naja, vom Aspekt war Jesus sicher ein Mensch, aber er war ja auch göttlich. Er hat ja Gottes Vollmacht, Gottes Geist, Gottes Gnade gekriegt. Und ich sage, ich persönlich kann nicht entscheiden, würde so nicht sagen, Jesus war ein Mensch. Wenn ich sage, Jesus war ein Mensch, dann sage ich, ja, aber er war göttlich und dann können wir wieder endlos diskutieren. Also ich möchte mich nicht auf dieses Wort Mensch allein fokussieren. Warum? Weil es missverstanden wird, weil Mensch aus der heutigen genetischen Sicht verstanden wird bei praktisch in der gesamten gebildeten Welt. Also jetzt zurück noch einmal zur Frage, seit wann ist Jesus Gottes Sohn? Seit Geburt heilig? Im Laufe der Kindheitsjahre hat Gottes Geist, Gottes Gnade an Jesus gewirkt und er hat an Weisheit zugenommen. Und dann kommt der Punkt der Taufe, wo der Geist auf Jesus herabfährt und Gott selbst Zeugnis gibt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Interessant. Gott hat das nicht zu dem neugeborenen Jesus gesagt und mit den Engeln gejubelt. Ach, mein Sohn, jetzt ist er geboren. Nein, Gott hat den Sohn erst dann bezeugt, als er schon gereift ist, zugenommen hat aus seinem Verstand. Dann bekommt er bei der Taufe den Heiligen Geist und Gott sagt, ich habe Wohlgefallen gefunden an ihm. Ich finde das hochinteressant. Es gibt aber Theologen, man kann auch die Bibel so, das Neue Testament, den Paulus so interpretieren, die sagen, naja, vielleicht ist aber Jesus erst Gottes Sohn seit der Auferstehung. Weil es gibt eine Paulusstelle im Römerbrief, Römer 1, 3 bis 4, wo Paulus diesen Psalm 2, 7, mein Sohn bist du heute, habe ich dich gezeugt, mit der Auferstehung von den Toten verbindet. Nur ich persönlich sage, naja, wir wissen ja, diese Zeugung, von der die Rede ist im Psalm, ist ja nicht geschlechtlich zu verstehen, auch in der Wortverwendung von Paulus nicht. Paulus hat auch gezeugt, Paulus hat Söhne in Christus gezeugt, durch seine geistliche Erziehung. Zeugen gebären ist auch eine Allegorie, ist eine Metapher im Sinn von hervorbringen. Und für mich wäre die eine Römerstelle, wo Paulus diese beiden Themen in einer Predigt in der Synagoge von Antiochia verbindet, kein Beweis, dass Paulus damit sagen wollte, also ich erkläre euch jetzt, der Sohn Gottes ist erst seit der Auferstehung von den Toten, Jesus ist erst seit der Auferstehung von den Toten Sohn Gottes. Das gibt meiner Meinung nach die Stelle nicht her, aber eben auch aus anderen Gründen, die ich gleich erwähnen werde. Und nur der Vollständigkeit halber wollte ich sagen, es gibt auch Menschen wie zum Beispiel den Hans Küng, der schreibt, dass die Zeugung, ja, von der die Rede ist, die Zeugung Jesu, ein Synonym für Thronbesteigungsritual ist. dann wäre das, was wir in Daniel 7 und in der Offenbarung 5 lesen, die Intronisation, die Erhöhung Gottes, gibt es Leute, die sagen, ja, da wurde Jesus zu Gottes Sohn. Das glaube ich nicht, weil...
Diese Römer 1 Stelle, das ist nicht richtig zitiert, mein Sohn bist du, das ist Apostelgeschichte 13. Und Römer 1 sagt, dass Paulus redet von Jesus, der dem Fleisch nach aus der Nachkommenschaft Davids kommt, Geist nach aber als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt aufgrund der Totenauferstehung.
Ja, okay, also das ist, habe ich nicht ganz richtig, sind zweierlei Stellen, die habe ich jetzt nicht vorbereitet. Okay, ja. Kehren wir zurück zu diesem Thema. Persönlich, ich kann nur das sagen, was ich jetzt einmal gefunden habe, auch bei dieser Recherche scheint es mir so zu sein, dass Jesus Gottes Sohn seit der Taufe ist. Denn bei der Taufe wurde Jesus als geliebter Sohn geoffenbart, schon von Johannes dem Täufer und von Johannes dem Täufer bezeugt, in Johannes 1,34. Nur an dieser Stelle haben wir die Offenbarung, die Bezeugung, dass Jesus Gottes Sohn war. Vorher, das bei der Geburt ist nicht richtig, sondern vor der Empfängnis, wurde Jesus als Gottes Sohn angekündigt. Und wenn man sich jetzt die Bibelstellen anschaut, wo Gottes Sohn im Neuen Testament vorkommt, fällt auf, vor der Taufe wird der Begriff nicht verwendet. Da ist Jesus der Sohn, der eingeborene Sohn, der erstgeborene Sohn, aber nicht der Sohn Gottes. Bei der Taufe wird Jesus als geliebter Sohn von Gott geoffenbart, durch Johannes bezeugt. Und unmittelbar nach der Taufe folgte sofort die Situation, wo Jesus vom Geist in die Wüste getrieben wurde und er von Satan versucht wurde. Und der Satan redet ihn als Sohn Gottes an. Das heißt, das, was die Schrift im einfachsten Sinn hergibt, wo die Worte Gottes Sohn, Sohn Gottes auftauchen, legen nahe, dass erst mit diesem Status bei der Taufe Jesus diesen Stand einfach erreicht, erfüllt, von Gott bekommen hatte. Alle vier Evangelien sprechen erst nach der Taufe vom Sohn Gottes.
Lukas redet ja in Kapitel 1 schon, dass in dir Gezeugte ja. Sohn Gottes
geboren werden. Die Ankündigung wird.
Das in dir Gezeugte, nicht das von dir Geborene, weißt du, sondern
genannt werden wird. Dort steht ja, genannt werden wird, und das ist wichtig, das ist ja eine Prophezeiung, wo nicht genau steht, ab wann. Da steht nicht drinnen, dass in deinem Bauch, in deinem Leib befindliche ist der Sohn Gottes, sondern er wird genannt werden.
Aber es steht ja eine Begründung dabei, warum er so genannt wird.
Ja, das schon.
Und
ja.
Es geht um das in dir Gezeugte, nicht um das, das später geboren wird, wird dann noch später, 30 Jahre später, erst Sohn Gottes genannt werden. Insofern kann ich das schon für irreführend, wenn man sagt, seit der Taufe. Weiter halte es auch für irreführend, wenn man sagt, im Geist aufgewachsen. Alle diese vier Stellen, die durch Folie 1,19 zitiert, das reden nicht von der Erfüllung oder Erhalten des Geistes. Das war wirklich erst bei der Taufe. Das wird auch schon zuvor genannt. Entschuldigung, wenn ich
Er wird zuvor nicht Sohn Gottes genannt. Der Engel Gabriel kündigt an, dass er genannt werden wird. Aber in der Praxis genannt habe ich es im Neuen Testament nicht gefunden. Ja, ich habe die Ankündigung, und das ist für mich der springende Punkt. Das ist das, wo ich...
Ich meine, das rechtfertigt nicht zu sagen, er ist erst seit der Taufe Gottes Sohn. Weil bei der Taufe sagt Gott nicht, ab jetzt bist du mein Sohn, sondern...
Das ist richtig. Aber das ist genau die Problematik, die wir haben, wo ich dann als Wissenschaftler sage, okay, ich habe jetzt hier die Ankündigung, dass er Sohn Gottes genannt werden wird, weil er von Gott gezeugt ist. Schon. Aber dann schaue ich ins Neue Testament, also wo wird er jetzt wirklich als Sohn Gottes genannt?
Ja. Ist es denn möglich, dass Jesus ihn vor der Taufe Vater nennt, wenn er nicht Sohn ist?
Das weiß ich nicht, das ist eine gute Frage. Habe ich nicht geprüft, ja?
Als er im Tempel war, die Eltern ihn gesucht und haben gesagt, und das ist ja, unter Schmerzen haben wir dich gesucht, und dann hat er gesagt, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Und die Frage ist, wenn er nicht Sohn war, wie hätte er ihn dann Vater nennen können?
wenn er Kind war. Es ist nur so, Jesus wurde nie Kind Gottes genannt. Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Aber wir merken, wir sind hier auf einer Metaebene. Wir sind alle miteinander am Glatteis, weil einfach diese Frage so nicht in der Bibel steht. Wir sind auf Mutmaßungen angewiesen, alle miteinander. Rückschlüsse, ja, es war so, und warum hat der Vater sagen können, ja, aber wir werden keine Antwort finden, weil wir können nicht fragen. Na, das ist das, was ich immer wieder sehe.
Also wenn mein Sohn zu mir sagt, Papi, dann kann ich doch davon ausgehen, dass er dann mein Sohn ist. Oder das sind jetzt keine metaphysischen Rückschlüsse, oder?
Schon,
aber kindisches Einmaleins, oder?
Schon, aber im Denken der Hebräer und der Griechen war man nicht Sohn in dem Sinn, im tiefen Sinn, im Stand, in der Würde von Geburt an, sondern ein Erzogener des Vaters, dass man in diese Sohnesrolle hineinkommt. Da überschneidet sich natürlich das Sohnsein, weil er ein männlicher Nachgeborener.
Bei der Ankündigung der Zeugung durch Gott im Psalm 2, Vers 2 sagt Gott, mein Sohn bist du, ich habe dich vor 30 Jahren gezeugt. Gott sagt, ich habe dich heute gezeugt.
Ja, schon. Heute.
Also,
aber was meint...
Von der Zeugung an ist Jesus der Sohn Gottes.
Die Schwierigkeit...
Diese wissenschaftliche Herangehensweise fernab jeglicher Realität, erscheint es mir.
Einmal ganz langsam. Dort steht ja nicht von Zeugung, das ist die deutsche Übersetzung. Und wir haben das Problem, das ist altes Hebräisch. Und da ist Zeugung nicht einfach nur ein Wort. Das kann vieles heißen. Wir wissen nicht, ich kann es nicht wissen, weil es verschiedene Bedeutungen hat, das Wort. Meint jetzt Psalm 2,7 die Zeugung, die Einzeugung in die Maria, was ich mir durchaus auch vorstellen kann, ja, dann wäre Jesus Sohn Gottes von Geburt an. Nur da ist wieder eigenartig, wo ich sage, warum hat das keiner gesagt? Warum ist der Begriff ganz klar erst nach der Taufe und dann recht fleißig, also doch oft bezeugt worden? Wer kann mir sozusagen diesen Gap erklären, dass nur die Ankündigung des Engels da ist? Die ist extrem wichtig, aber die weist meiner Meinung nach in die Zukunft, so habe ich das verstanden. Und erst nachdem Gott Jesus als seinen Sohn geoffenbart hat und der Johannes das bezeugt bei der Taufe, seither finden wir dann den Begriff Sohn Gottes. Deswegen.
Ich meine, es ist so legitim, Jesus seit Zeugung an als Sohn Gottes zu nennen, wie die Engel ihn nach der Geburt den Hirten auf dem Feld als den Christus und den Herrn angekündigt oder gesagt, er wird gesalbt werden, sondern er ist Christus, ist der Herr. Obwohl die Taufe ja wirklich erst bei der Taufe war und das Herrwerden von der Auferstehung.
Aber wenn du so denkst oder wir so diskutieren, sehe ich, dann darf man sich die Frage gar nicht stellen, weil da kann es nur verschiedene Sichtweisen geben, weil es eben nicht klar bezeugt ist. Ich habe mich zu diesen Gedanken durchgerungen, weil ich erkannt habe, was zur Zeit Jesu unter Sohn verstanden wird, was zumindest übereinstimmend die Wortbedeutungen hergeben. Das ist auch kein Beweis. Aber auch die anderen Dinge sind kein Beweis, sondern Rückschlüsse. Und da sage ich wieder, seien wir vorsichtig, die Frage ist, ob das überhaupt eine erlaubte Frage ist, die eine sichere, hundertprozentige Antwort ermöglicht. Ich fürchte, nein. Also, und das ist dann wieder ein Beispiel für so eine griechische Frage, wo ich sage, wir müssen wahnsinnig aufpassen, nach Dingen zu fragen, die uns zwar logisch und klar stehen, bitte, das wollen wir wissen, und dann stellt sich heraus, also eigentlich kann man es so sehen oder so, und das Wort kann auch was anderes bedeuten. Und dann sage ich, wir können diese Frage, und da gibt es einige solcher Fragen, gar nicht klären, weil wir mit dem Johannes, mit dem Herrn Jesus nicht reden können und sagen, du, wie war denn das damals wirklich gemeint? Ich sehe das wirklich als Dilemma, das meine ich ganz ernst. Es gibt viele so kleine Themen, wo wir irgendwas glauben, weil wir ein paar Bibelstellen lesen, das kann richtig sein. Aber dann kommen andere und sagen, naja, schau, aber hast du das und das und das bedacht? Das ist super. Das heißt, wir müssen da vorsichtig sein. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn du sagst, naja, da ist vielleicht die Zeugung schon gemeint. Nur ich finde, dass die Praxis nicht vorhanden war, Jesus als Gottes Sohn anzusprechen. Ob das aussagekräftig ist, ich weiß es nicht.
Ja, da wurde ja überhaupt nicht angesprochen, die ganzen 30 Jahre hindurch, außer von seinen Eltern. Bei ihm erfahre ich ja nur als 12-Jähriger, mehr erfahren wir nicht, dass er in irgendeiner Weise angesprochen wurde. Wir erfahren aber, dass Gott ihn gezeugt hat durch seinen Geist in Maria, deswegen Gottes genannt wird. Dieses, dass er ihn gezeugt hat, wird im Hebräer 1, 5 und 5, 5 auch wiederholt, den Herrn Jesus, er ist von ihm gezeugt. Es wird auf der Jungfrauengeburt in der Bibel keine Lehre aufgebaut, aber es wird in dem Sinn einfach als Fakt hingestellt. Und das sind ja die biblischen Fakten, die wirklich verständlich sind, die wir nicht unnötigerweise in Frage stellen müssen.
Ja.
Meines Gott hat es den Unmündigen offenbart.
Was hat er ihnen offenbart? Naja, wenn du das ins...
Das, was er wollte, das sie wissen sollen.
Ja, auch was ein Sohn ist. Das Beispiel von Alex ist ja absolut treffend.
Ja. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht.
Genau, das mit der Häufung ist interessant. Ich habe das auch noch nie so gesehen, dass es da eine größere Häufung
Ja, na, ein Strich, da ist vorher nichts. Nächste Frage, eine durchaus griechische Frage. Wurde Jesus ein Mensch? Habe ich eben auch Schwierigkeiten damit, wie ich bekündet habe. Jesus ist, wenn wir sagen, Jesus ist ein Mensch, dann ist er ein besonderer Mensch. Adam war auch ein besonderer Mensch, der wurde von Gott geschaffen ohne Zeugung. Jesus wurde gezeugt ohne menschlichen Vater und ist damit schon etwas anderes, als wir hier die Männer im Raum sind. Jesus ist eben gezeugt durch den Heiligen Geist, heilig seit der Geburt, hat also keine Sünde. Und Johannes schreibt ja dann, dass er da Eingeborene ist, und gestern hat der Alex schon darauf hingewiesen, eingeboren ist vielleicht nicht gut übersetzt, kein Mensch versteht das Wort eingeboren, da könnte man ganz andere Dinge hineininterpretieren. Das Wort bedeutet auch einzig geboren seiner Art, er ist der Einzige, der so geboren wurde. Es gibt keinen anderen Menschen, der so auf diese Art und Weise geboren wurde und der auch nicht in des Vaters Schoß ist. Das meint also seine Umschreibung, dass er ganz nahe an der Brust des Vaters, am Herzen des Vaters ist. Einfach diese Beziehung, die wir wieder in dem Sohnbegriff haben, die hat kein anderer Mensch in dieser Intensität. Daher sage ich wieder als ganz bewusst, als trockener Wissenschaftler, sicher auch provokant, also Jesus ist weder Gott noch Mensch, so wie wir es sind. Die Bibel enthält keine Anthropologie, keine Abstammungslehre Jesus. Anthropos, wenn wir Mensch lesen auf Griechisch, ist meinem Empfinden nach keine anthropologische Definition, sondern eine Beschreibung, wie der Herr Jesus aufgetreten ist. Aber wir haben ja das Problem, dass Jesus keinen menschlichen Vater hatte und einen Sonderstatus hat. Er hat den Aussehen als Mann und Mensch, aber keinen menschlichen Vater. Ich würde sagen, Jesus ist Jesus. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Menschensohn. Er wird als Mensch beschrieben, aber damit trete ich schon zurück und sage, alles andere ist Spekulation. Und zwar nicht, weil es nicht in der Bibel steht, sondern weil wir mit dem Begriff Mensch in der Regel etwas anderes verbinden. Da bin ich vorsichtig und da möchte ich also keinen Schritt weitergehen. Auch die Frage, ob Jesus zwei Naturen hat, ist eine zutiefst griechische Frage, dass der Begriff Natur als philosophischer Begriff, wo man das Wesen einer Sache, eines Menschen ausdrücken möchte, ist pure griechische Philosophie, und wenn wir danach fragen, sind wir auch in dieser Tradition unterwegs. Die Frage ist ja eigentlich schon beantwortet. Jesus hat viele Bezeichnungen und Namen. Gottes- und Menschensohn sind nur zwei dieser Beschreibungen, Titel, Namen, die das Verhältnis wieder von Jesus zu Gott und Jesus zu den Menschen ausdrücken. Und ich sage wieder, über die Natur im philosophischen Sinn, so wie wir heute sagen, na, was für Natur hat er? Ja, das ist Philosophie, ist nichts überliefert. Er ist der einzige Geborene seiner Art. Es gibt keinen Vergleichsmenschen, wir können ihn mit niemand vergleichen. Und damit ist Jesus etwas Besonderes. der von Gott hier eingesetzt und vorbereitet ist, und es gibt keinen zweiten. Ich kann nichts über die Natur Jesu sagen, ich kann nur sagen, er ist eben von Gott eingesetzt, aber er ist kein Mensch in dem, was wir unter Mensch heute verstehen.
Aber du hast es doch vorhin selber, stand es da auf deiner Folie, er ist der Erste der neuen Schöpfung.
Ja.
Das ist ein Mensch, nur eben einer zweiten Schöpfung. Er ist absolut Mensch, aber eine neue Schöpfung.
Schon, aber er hat deswegen, ja keinen Vater.
Deswegen heilig.
Ja, so wie Adam ja auch.
Ja.
Aber Adams ist
ja.
So steht es in Lukas.
Ja.
Der Vater Jesu ist ebenso Gott. Und Jesus und Adam werden ja verglichen.
Erstens, der Sohn Josefs steht auch geschrieben.
Ja, ja, schon der Sohn Josefs, aber wir wissen ja, dass das...
War Adam ein Mensch?
Er war ein geschaffener Mensch, ja. Ich sehe in Jesus, das ist natürlich dann mein privater Zugang, immer etwas Göttliches. Ich muss also gestehen, ich habe nie eine Sekunde, auch nicht früher, daran gedacht, dass Jesus nur ein Mensch wäre. Aber natürlich mit Mensch, was wir als Menschen verstehen. Für mich war Jesus immer göttlich und das sehen wir in den verschiedenen Geistesgaben, in der besonderen Zeugung, in der Heiligkeit seit der Geburt, aber in seinem Auftrag.
Aber somit verlässt du schon das Fundament, auf dem du gerne stehen würdest, das Wissenschaftliche. Du interpretierst deine Sicht hinein, die Bibel sagt Mensch, glaubst du nicht Mensch?
Ich verlasse hier deswegen dieses Fundament und ziehe mich einen Schritt zurück, weil ich sage, wir haben das Problem, weil ich sage, Jesus ist ein Mensch, wird es heute unter den Gläubigen komplett anders verstanden und du wirst fast gesteinigt, ja, weil die Leute es anders verstehen, weil sie damit dich und mich meinen, so Menschen und so ein Mensch war ja der Herr Jesus nicht. Das heißt, wir haben hier wieder das Problem, dass der Begriff interpretiert wird. Jeder Mensch versteht unter Mensch das, was wir heute, was wir in Naturgeschichte, in Anthropologie lernen. Und deswegen sage ich, ist es gefährlich zu sagen, naja, klar, Jesus war nicht Gott, sondern Jesus war Mensch. Wo ich sage, na, das kann ich so auch nicht sagen, weil da muss ich noch was dazu sagen. Er war der Einziggeborene in seiner Art und das und das und das und das. Und dann kann ich sagen, ja, er ist Mensch und er war auch ein Mann. Aber eben, es ist schwierig.
Man kann doch sagen, er war ein ganz besonderer, einzigartiger Mensch.
Ist mir schon klar, das habe ich ja auch vorgeschlagen, nur da muss man ausholen, da muss man schon...
Ja, das muss man auf jeden Fall.
Ja, das ist oft nicht so einfach, ja, die Leute wollen einem ja oft gar nicht zuhören.
Ja, da kann man nichts machen.
Ja. Wolltest du Lukas noch was sagen?
Ja, den Gedanke, den ich glaube ich heute Morgen schon mal gesagt habe, löst sich das Dilemma nicht auf, wenn man bereit ist, das nochmal nachzuvollziehen, ob er nicht der inkarnierte Engel des Herrn in ihm das Göttliche ist, was du da meinst, ja? Deswegen ist er trotzdem tatsächlich Mensch als neue Schöpfung. Und der Engel hat ja das Engelsein verlassen und Knechtsgestalt angenommen. Da ist kein Mischwesen, wo
ja.
Wasser zur Sorge hat.
Ja, das weiß ich nicht.
Das ist wirklich das Mensch. Aber die Person des Engels des Herrn hat die Sphäre gewechselt und ist das Menschenbruder geworden.
Das heißt, du meinst, dass der Herr Jesus vielleicht so einer ist, der aus dieser göttlichen Sphäre... Ja. Weiß ich nicht, war ich vorsichtig, setzt eine Präexistenz voraus.
Nochmal sorgfältig studieren.
Ja, das ist ein Thema für mehrere Abende. Das ist nicht so leicht. Jesus ist Erstgeborener unter vielen Brüdern. Auch das ist ein Thema, das man sehr kontrovers sehen kann. Ich habe gefunden, dass das Erstgeburtsrecht ganz ein wichtiger Begriff ist, der mit Erstgeborenen verbunden wird. Ein Erstgeborener hat besondere Rechte, besondere Pflichten. Er ist der Erbe. Israel und die Gemeinde werden Erstgeborene genannt, weil sie von Gott in besonderer Weise beansprucht, aber auch mit einem besonderen Erbe belohnt werden. Das heißt, auch hier ist ein bestimmtes, auch ein Rechtsverhältnis, eben das Erstgeburtsrecht angedeutet. Und wenn Jesus der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist, dann finden wir in Römer 8,29 den interessanten Hinweis von Paulus, dass das von Gott berufene und vorherbestimmte Brüder sind, die dem Bild seines Sohnes gleichförmig sind, in Christus sind, damit Jesus Erstgeborener unter vielen Brüdern ist. Das heißt, wenn ich das ernst nehme, dass das von Gott berufene, vorherbestimmte Brüder sind, gibt es ja vielleicht auch noch andere Kinder Gottes, stellt sich für mich die Frage, sind alle gläubigen Brüder des Herrn Jesus oder sind es nur die von Gott berufen und vorherbestimmt sein? Der Otto Haug, der heute nicht unter uns ist, der würde diese Brüder als Mitregenten Jesu bezeichnen. Und wir haben ja in Offenbarung 5 diese Ausführung, dass aus allen Stämmen, Sprachen, Nationen und Völkern hat Jesus Menschen für Gott erkauft und zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden herrschen über die ganze Erde. Und da stellt sich auch immer die Frage, ist jetzt da jeder Gläubige gemeint? Ich kann diese Frage nicht beantworten, ich stelle sie in den Raum. Oder sind es einfach Menschen, die sich in besonderer Weise bewährt haben, Menschen, die in besonderer Weise von Gott berufen und vorherbestimmt erwählt sind? Das ist ein wichtiger Punkt, der uns eben zu den Schlussfragen leitet. Gott ist unser Vater, sind wir seine Söhne? Das ist allein von der Begriffsverwirrung her meiner Meinung nach schwierig zu beantworten. Kind im Griechischen wird man durch Geburt. Sohn in der tiefen Bedeutung des Wortes wird man durch Erziehung. Ein Sohn im Griechischen, und das Neue Testament ist ja griechisch geschrieben worden, ist ein Erzogener und Vertrauter des Vaters und nicht das kleine Kind. Jetzt habe ich die These aufgestellt, dass Jesus ein Kind war, ein Jüngling, der herangewachsen ist und Sohn bei der Taufe wurde. Man kann es auch anders sehen, aber wir haben das Problem, dass das Neue Testament da nicht eindeutig ist. Die Begriffe Kind und Sohn, die im Neuen Testament getrennt sind, sind zwei unterschiedliche Begriffe, die Verschiedenes meinen, werden aber gerne vermischt. Nur wenn wir nachlesen, na, was steht denn bei den Kindern Gottes? Dann steht dabei, die sind aus Gott geboren, von oben gezeugt. Und dann finde ich Römer 8,15, dass Kinder Gottes Miterben Christi sind, automatisch. Nein, da steht, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden, dann sind wir Miterben. Das heißt, wenn ich diese Wenn-Dann-Beziehung ernst nehme, muss ich sagen, naja, ist nicht jeder Gläubige, jedes Kind Gottes ein Miterbe Christi? Weil warum sagt Paulus, wenn wir wirklich, steht sogar wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden, dann sind wir Miterben. Also wir sehen, wir kommen ganz schön in schwierige Themen. Wenn wir diese Wenn-Dann-Sätze beachten, dann ist nicht alles eine Suppe, wo zu sagen, wir alle Gläubigen sind Kinder Gottes, sind Söhne Gottes, sondern da gibt es Wenn-Dann-Beziehungen, die darauf hinweisen, dass möglicherweise nicht alle Gläubigen Söhne Gottes sind. Im Epheserbrief schreibt Paulus, dass diese Söhne Gottes auserwählt, vorherbestimmt, heilig und tadellos in der Liebe sind. Also da bin ich noch kein Sohn. Ja. Von Gott erkannt, Erben, durch Gottes Geist geleitet. Wir wissen, das ist ein Prozess. Es steht, Söhne Gottes sind, die Feinde lieben, für Verfolger beten, Frieden stiften. Das weist darauf hin, dass das auch mit einem Tun, mit einer Erziehung im Geist zu tun hat. Denn für Feinde, die Feinde lieben und für Verfolger beten, das tut man nicht automatisch. Da muss man schon, denke ich, den Geist Gottes zu einem gewissen Teil haben. Da ist Überwindung notwendig. Und daher meine ich, so wie ich das bisher verstanden habe, Sohn Gottes muss man werden. Wir haben Im Galaterbrief, Galater 4,1, ist die Rede von unmündigen Erben. Das waren die Juden, die unter dem Gesetz, wie Sklaven unter dem Gesetz standen. Die wurden durch Jesus losgekauft, um die Sohnschaft zu empfangen. Und da ist ja auch wieder was dabei. Diese Juden, die von Jesus losgekauft wurden, um die Sohnschaft zu empfangen, die mussten ja was überwinden. Für die war ja das nicht so wie bei uns, wo es die Kindertaufe gibt und einen freundlichen Religionsunterricht schon in der Volksschule. Die mussten Gewaltiges überwinden, um aus dem gesetzlichen Judentum heraus die Sohnschaft zu empfangen. Und deswegen vermute ich, dass Söhne Gottes sein an Überwindung gebunden ist. Das ist das, was sich bei mir einfach herauskristallisiert hat. Sind wir Söhne Gottes? Okay, wir sind Kinder Gottes. Kinder Gottes und Söhne Gottes haben einmal den gleichen Vater. Aber ich vermute, dass unser Verhältnis zu Gott, unsere Intensität, aber auch eine Auserwählung durch Gott, die wir ja nicht so sehen können, möglicherweise darüber entscheiden, ob wir Söhne werden. Ich stelle das einmal als Möglichkeit in den Raum, wenn ich diese eine Paulusstelle eben nehme im Galaterbrief, dann kann ich sagen, naja, es hängt von unserer Leidensbereitschaft ab, ob wir Kinder Gottes bleiben oder Söhne Gottes werden und welches Erbe wir empfangen. Und wir haben in Offenbarung 21 ja den Spruch, wer überwindet, der wird erben und ich werde sein Gott sein und er wird mir Sohn sein. Das sind alles keine Beweise. Eine Beweisführung ist unmöglich auf dieser Grundlage, aber es ist ein Muster, es sind einfach gewisse Themen da, die ich euch mitteilen wollte, damit ihr das einmal setzen lasst, damit ihr mal drüber nachdenkt, ob da was dran ist oder ob man das auch alles wieder so wegwischen kann. Ich denke, dass möglicherweise nicht alle Gläubigen Söhne Gottes sind, schon einmal deswegen, Jesus Christus ist der beste Beweis, indem er gesagt hat, viele werden kommen zu mir und sagen, Herr, Herr. Das heißt, es wird ganz viele Christen geben, die ganz fest an Jesus glauben. Ich denke auch an das Gleichnis mit den Jungfrauen, mit den Törichten. Die haben gewusst, dass der Messias kommt. Die waren in freudiger Erregung, die haben gewartet. Aber sie sind nicht
zu
mit
ihnen. Den ersten Vers, den du genannt hast, Herr, Herr, musst du dann aber auch noch ergänzen, dass er gesagt hat, ich habe euch niemals gekannt.
Ja, das wäre ein eigenes, wahnsinnig wichtiges Thema, aber es weist darauf hin, es wird viele geben, die glauben an Jesus, die wissen von Jesus, die sind im Namen Jesus unterwegs und er weist sie weg, er hat sie niemals gekannt, sie sind Täter der Gesetzlosigkeit, das heißt, sie tun nicht dass die Gebote, die Gesetze Gottes. Aber das sind Vollblutgläubige, zumindest nach außen hin. Deswegen wage ich die Behauptung, dass nicht alle Gläubige automatisch Söhne Gottes sind, aber ich sage, es ist eine ganz feine, subtile Sache, die jeder letztlich nur für sich selbst entscheiden kann, auch wieder im Glauben. Ja? Also ist jetzt Kinder Gottes und Söhne Gottes das Gleiche, oder ist Sohn doch entsprechend dem Gehalt des alten Denkens zur Zeit Jesu, ein Stand, eine Würde, wo man auserwählt sein muss, wie auch der Sohn Gottes auserwählt war und sich nicht selbst dazu gemacht hat, muss man eine Leidensbereitschaft mit sich bringen und überwinden, um Sohn zu sein. Und das wird in jedem Einzelfall anders sein. Es wird Leute geben, wo die Überwindung klein ausschaut und es wird Menschen geben, die dafür ein Martyrium erleben müssen. Das kann keiner von uns wissen.
Ich muss gleich gehen, aber ich wollte dich bitten, mir zu erlauben, noch in deinem Sinne eine Bibelstelle zu nennen.
Ja.
Und zwar.
Das ist die letzte Folie, ich bin schon fertig, gell? Das wäre die letzte Folie, Martin.
Römer 8, Vers 23 heißt: Nicht allein sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist. Kann man nicht verstehen?
Ja.
Die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Annahme als Söhne Das griechische Wort heißt hyliozesian,
ja,
und der Erlösung unseres Leibes. Also ich glaube, das ist richtig schon. Wir sind einerseits als Söhne berufen und sollen es werden, aber wir müssen uns auch dann bewähren, um angenommen zu werden.
Also du meinst, wir sind als Söhne berufen, sollen aber es werden. Das heißt, die Berufung macht uns noch nicht zum Sohn, sondern wir sollen es werden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aber wir werden schon als Söhne angesehen, aber noch nicht angenommen letztlich.
Ja.
Sind wir dann Kinder Gottes?
Na, das ist eben nicht zu klären. Warum? Weil der Paulus, obwohl es diese zwei verschiedenen Begriffe für Sohn und Kind im Neuen Testament gibt, das nicht einheitlich verwendet. Das vermischt offensichtlich und dann sagen, super, jetzt bin ich so gescheit wie vorher. Deswegen habe ich nur das, was ich einfach gefunden habe, unter dem Aspekt, dass Sohn eine Erziehung durch den Vater voraussetzt, dass Sohn ein Stand und eine Würde ist, die man erlangen muss. Man muss auserwählt sein, man braucht den Geist, man braucht eine Zeit der Reifung, des Wachstums und dann eben ist man als Sohn Gottes angenommen und die Überwindung kommt dazu. Das sind einfach so Muster, die ich erkannt habe, indem ich mich mit diesen Themen erstmals so intensiv beschäftigt habe. Ich kann nicht versprechen, dass das jetzt die reine Wahrheit und der letzte Stand der Dinge ist. Ich wollte euch das nur mitgeben, das ist natürlich herausfordernd. Und ich möchte damit eben zusammenfassen, also ich finde, dass das Wort Sohn sowohl im Gottessohn wie auch im Menschensohn eine besonders intensive und nahe Beziehung ausdrückt, die mit Stand und Würde zu tun hat und nicht primär ausschließlich mit Abstammung. Jesus ist beides, Sohn Gottes und Menschensohn, aber wir wissen, Jesus ist ja auch noch viel mehr. Meine Idee ist, Jesus ist Sohn Gottes seit der Taufe, aber ich kann gerne eins zu eins auch die Sichtweise stehen lassen. Ich habe es auch in meiner Vorbereitung so angemerkt, naja, man könnte auch sagen, er ist es seit der Zeugung. Nur ist eben das Problem, das sind Wortglaubereien. Es ist nicht überliefert, wie es genau gemeint ist, weil das Sohn Zeugung ja auch wieder nicht so dort steht, sondern das hebräische Wort, das so oder so übersetzt werden kann. Das sind dann oft Übersetzungsschwächen. Ich persönlich sage, Jesus ist kein Mensch. Wenn ich nur gefragt werde, ist Jesus ein Mensch? Sage ich, nein. Wenn ich noch Zeit habe, um was zu sagen, sage ich, naja, aber ein ganz besonderer Mensch mit diesen bekannten Attributen. Ich würde auch sagen, die Natur Jesu in dem, was wir in unserem Denken, in unserer Kultur als Natur einer Sache verstehen oder Natur eines Menschen, sage ich, nein, wir wissen nichts über die Natur Jesu. Wir wissen überliefert, dass er eingezeugt wurde, aber uns ist verborgen, was das bedeutet, weil es gibt keinen zweiten, mit dem wir ihn vergleichen können. Mein Verdacht ist nur ein Verdacht, die Brüder, von denen die Brüder Jesus sind Mitregenten. Es könnte sein, dass das nicht einfach jeder Gläubige ist. Ist sehr heikel, wird viele Menschen auf die Palme bringen. Ich wage es, in den Raum zu stehen. Vielleicht könnte es so sein, dass nicht jeder Gläubige ein Bruder Jesu im tiefen Sinn ist. Dass diese Frage stellt sich für mich als nächste Frage. Verbunden eben mit der Sichtweise, das ist eine Sichtweise, dass man Kinder, ein Kind ist von Geburt an, aber ein Sohn muss man werden, man muss mitleiden, um mitverherrlicht zu werden und mitzuerben. Das waren also diese Muster, die ich im Kontext einmal gefunden habe, die nicht fehlerfrei sein müssen, wo es vielleicht noch wichtige Ergänzungen gibt. Ich bitte darum, dass ihr diese Dinge auch einmal setzen lässt. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch gar nicht einverstanden sind mit so Sichtweisen. Es ist das, was ihr mal in der Bibel findet, wenn ich vorsichtig an die Bibel herangehe. Und vielleicht können wir eben noch eine Diskussion drüber haben. Ich weiß nicht, wie fortgeschritten die Zeit ist.